Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Alman Arabica, dem einzig wahren Podcast, der zwischen den Metaversen unterschiedlicher Themengebiete wirklich simultan hin und her geleitet. Wir sind sowas wie Glibber. Wir sind sowas wie Themenglibber. Wir sind wirklich Meinungsglibber. Wir sind überall da, wo Meinungen sind. Wir saugen sie auf, wir werten sie aus und wir spucken sie wieder aus, wenn wir ausgetrocknet haben. Und ich bin natürlich nicht hier alleine. Wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich nicht mein großes Ego eines einzelnen Streamers, sondern zwei große Egos von zwei Streamern. Ja. Hallo Karl.
Hallo, herzlich willkommen zu der NCAA Football Sonderepisode. Heute sprechen wir über College Football.
Hast College du gesehen, Football.
Was Boston State gestern gemacht hat, mein lieber Scholli. Florida State komplett durch. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Football. Ich kann doch nicht mal so tun, als ob
ich. Ich würde das Ganze geisteskrank nennen, ableistisch, wie ich bin. Also vollkommen rein.
Ich bin mit meinem Ableismus vollkommen im Reinen. Seit ich angefangen habe, einen Fick drauf zu geben, wenn Leute kommen und sagen, hast du gehört, was, ist mein Leben echt besser geworden.
Ja, ja. Also ich habe heute ein Hast du gehört gehört. Also das ist heute wird ein Hast du gehört Folge.
Wirklich?
Hast du schon gehört?
Erstmal kommt dein Hast du gehört und dann kommt mein Hast du gehört und dann haben wir beide gehört.
Okay, dann hätte ich nicht gedacht, was da los ist. Ich habe eine Hast du gehört, dass Freiraumreh es gibt ein Freiraumreh Aussage, wo die gesagt hat, dass sie zwei Jahre oder irgendwie eine längere Zeit systematisch von mir ferngehalten wurde.
Von dir?
Von mir. Und ich war wirklich so, was ist das denn? Was ist denn jetzt los? Systematisch ferngehalten von mir? Keine Ahnung. Hast du davon gehört?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt Hinweise.
Ich habe den hier. Warte, oh fuck, Alter, was ist das denn hier? Wo ist denn dieser Clip? Ah, hier. Hier wird gesagt, dass man systematisch von mir ferngehalten wurde.
Ja, ich weiß, aber bei mir ist es ja auch schwer, weil ich ja nicht weiß.
Freiraumreh wurde 2 Jahre systematisch von Stay ferngehalten. Und ich so, 2 Jahre? 2 Jahre systematisch? Was habe ich getan, Alter?
Ja, aber
was habe ich gemacht?
Ich weiß, also was ich weiß ist, aber das, und jetzt kommt's, weil ich weiß nicht, ob es an mir oder an dir liegt. Das ist
okay, es liegt an dir, Karl. Es liegt immer an dir. Es liegt an dir. Ich bin da ganz reflektiert, Karl. Es liegt an dir.
Ich habe die Vermutung, dass es an dir lag. Aber wie gesagt, das ist in mehrere Richtungen. Das ist aber schon Jahre her oder so. Ne? Also, we're talking about 4 years ago, ne? To be bilingual.
Bilingual.
So zwischen 3 und 4 Jahren ist es her.
14 Jahre.
Attention, da gab's, soll es irgendwie so eine Sendung geben, wo es über Zucht von Hunden geht, ne? So über, sollte ich mir einen Hund aus der Zucht holen oder sollte ich ein Tier adoptieren? Und da sollte es so einen Talk geben und mit Hunden kenne ich mich ganz gut aus und da sollte ich erst mitmachen und dann sollte ich nicht mitmachen, aber ich habe nie so wirklich einen konkreten Grund gehört, außer halt, wie das halt so ist im Buschfunk, dass dann halt mehrere Leute versuchen, ihren Senf dazu zu geben. Und da ist das einzige Mal, dass ich gehört habe, dass es wegen Stay ist, weil Stay wohl weil wir wohl so gut, zumindest in der Öffentlichkeit, privat hassen wir uns, aber so in der Öffentlichkeit tun wir
Nach außen hin sieht es bei uns so an, aber wirklich, wenn man wirklich außen mal reinhört.
Nach außen sieht es gut aus. Ja. Und das ist
außen hui, innen uff.
Innen eher schwierig, aber nach außen hin geben wir alles. Ich sage euch ganz ehrlich, der einzige Grund, warum wir das überhaupt auch noch nach außen hin so tragen, ist, weil wir diesen unfassbar erfolgreich monetären Podcast zusammen haben.
Ja, das wirklich, also wir sind sowas wie fest und flauschig, sowas wie gemischtes Hack.
Ja.
Wie Felix Lobrecht und sein Kollege, dessen Namen ich nicht kenne.
Dessen Namen niemand kennt.
die mögen sich eigentlich auch nicht. Mögen sich eigentlich auch nicht. Das ist alles nur wegen des Geldes. Des Geldes wegen die Money, ne? So ganz klar. Get rich or die trying, even with podcasts, with you people that hates you.
The people, ne?
Sagt
that
man
hates
auch
you.
Immer. Ne? Native. Aber das habe ich gehört, das habe ich gehört.
Ja.
Ich wurde systematisch, ist auch nicht so schlimm, ich habe ja keine, mir ist es ja egal, mein gesamtes Internet-Dasein wird von systematischer Ausgrenzung definiert.
Und das ist gut so, weil das ist auch etwas, das ich von dir gelernt habe, mach dich unabhängig von allen anderen Leuten und funktionier alleine.
Ja.
Mein Ziel ist es wirklich immer, dass ich, und das wird jetzt auch wieder ein Stay-Insider, dass ich immer noch geguckt werde, selbst wenn ich einfach nur im Hintergrund ein Lagerfeuer laufen habe und meine Fresse halte.
Ja.
Wenn du deinen Stream anschalten kannst und im Hintergrund brutzelt ein Feuer und du hältst deine Fresse in einem verfickten Weihnachtspullover und dir gucken mehr Leute zu, als vielen Leuten, die sehr viel Geld für ihr Setup ausgeben, dann hast du es geschafft. Dann bist du unabhängig.
Ja, das ist das Ziel. Was hast du gehört?
Hast du gehört, dass Stay dich scheiße findet? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir Freunde, du weißt ja, wie es ist. Es
gibt immer diese schon Momente, wieder? Warte mal, das haben wir das alle, das haben wir einmal im Quartal, aber
Einmal im halben Jahr.
Schon im Quartal.
Nee, ich würde sagen, es ist ruhiger geworden. Die letzten zwei Jahre ist ruhiger geworden. Davor
aber es war am Anfang monatlich, das heißt, man bricht sich schon runter aufs Quartal.
Ja, es bricht sich schon runter. Es bricht sich extrem runter. Und deswegen möchte ich hier mit einer riesigen Kontroverse aufräumen.
Oh Freunde, mein Gott,
es wird jetzt unangenehm.
Jetzt kommt es wirklich. Wir haben gerade gesagt, das ist außen hui, innen, aber wir müssen noch nicht alles preisgeben.
Das wird jetzt nach außen getragen. Jetzt wird dieser große Konflikt nach außen getragen, weil ich habe gehört, dass du kleine Drecksau,
es gewagt hast,
öffentlich
nein.
über unseren großen Führer Xi Jinping schlecht zu sprechen. Doch.
Nein.
Und du hättest solche Aussagen gebracht wie, und jetzt haltet euch fest, Karl sieht das genauso. Und dann kamen zwei Leute. Es ist gar nicht so groß, wie es gemacht hat. Es waren zwei Leute, die gesagt haben, hast du das eigentlich? Ich so, okay. Freunde, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine ultra-kontroverse Meinung für euch ist, aber ich finde Uigurenlager in China auch schlecht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt anfange, hier in Irland Uiguren zu sammeln, um Xi Jinping zu huldigen und die in ein Umerziehungslager packe und für VW arbeiten lasse. Ja. Ich habe so ein Video gemacht über die Volkswirtschaft in China, wo ich über zwei Stunden versucht habe zu erklären, wie die funktionieren und warum die einen Fick auf die Börse geben. Und warum die ankündigen, dass Investoren aus Amerika jetzt Milliarden verlieren werden, bevor die dann Milliarden verlieren. Und da habe ich mich so ein bisschen drüber lustig gemacht, über die US-amerikanischen Investoren, die sagen, hey, der Immobilienmarkt in China ist saftig und da packe ich rein, obwohl die quasi vorher schon gesagt haben, weil die machen ja 5-Jahrespläne, also die veröffentlichen ja einfach, wo die wirtschaftlich hinwollen, dass diese Bubble crashen wird. Das war mehr so eine Art, ich habe ja mal eine Universität besucht ab und an kriege ich dann immer so einen Midlife-Crisis-Anfall, wo ich versuche, das Wissen, was mir da vermittelt worden ist, unterzubringen. Und das war so eines dieser Videos, wo ich dann gesagt habe, hey, in den und den und den Bereichen ist das mega effizient, was die machen, was man ja auch nicht abstreiten kann. Heißt aber nicht, und das wurde da auch mehrmals gesagt, dass da irgendwelche Menschenrechtsverletzungen weniger schlimm wären oder zu übersehen wären oder so. Das ist ja gänzlicher Quatsch. Und nichts anderes ist ja von dir gesagt worden, als du so ein Straflager-Video geguckt oder sowas, ne?
Nee, ich habe ein Arte-Video geguckt zu den Überwachungsstaat Chinas mit dem Social Credit Kram und den diesen Vorgaben und Überwachungen und Millionen von Leuten, die einfach händisch Leute überwachen, so ganz weird, so die durch Nachbarschaften gehen und Schrift führen. Ja, Person von Interesse hat den Müll rausgebracht.
Ja.
Okay, Bro. Super, super weird. Und das gipfelte halt. So ganz unangenehm. So eine schlimmere DDR-Vibes tatsächlich.
Das hat mir halt eine schöne Möglichkeit gegeben, anderthalb Stunden wirklich aus dem Nichts zu füllen. Da bin ich dir auch nochmal im Nachhinein sehr, sehr dankbar. Weil das hat mir die Möglichkeit geboten, realsozialistische Experimente und Realsozialismus, der derzeit noch passiert, dann zumindest in seinen Schwächen aufzuzeigen und zu sagen, hey Kinder, es ist auf diesem Planeten gibt es nichts, überhaupt nichts, was gut und oder schlecht alleine ist. Es ist alles beschissen. Alles. Ja. Und China und Nordkorea sind, also Nordkorea allen voran, aber auch China ist ein gewaltiger Haufen Scheiße. Und nur weil man eine nicht westliche Perspektive reinbringt und versucht, volkswirtschaftliche Benefits aufzuzeigen, heißt das nicht, dass das ein Land ist, wo man gerne leben würde. Erst recht nicht, wenn man in der Opposition wäre. Auch nicht in der linken
Opposition. Welche Opposition, frage ich ganz ehrlich.
Ja. Es gibt in China eine ziemlich groß gewordene marxistische Revolte, die gerade aus jungen Menschen, ist ja klar, sind immer junge Akademiker, die sagen, hey, guck mal, das ist irgendwie nicht das, was uns versprochen worden ist. Ähnlich wie in der DDR Anfang der 80er Jahre, weißt du?
Ja.
So ja. Anfang der 80er Jahre gab es ja eine riesige akademische Bewegung von jungen Menschen in der DDR, die gesagt haben, hey, also das hat mit dem Sozialismus, wie wir ihn uns vorstellen, mal so überhaupt nichts zu tun. Und könnt ihr euch mal von eurem stalinistischen Scheiß da entfernen und aufhören, hier Panzer durch die Straßen rollen zu lassen, wenn wir Bock auf Demokratisierung haben. So, weißt du, das ist, das sind ganz, ganz heftige Missstände, die da passieren. Und es sollte niemals irgendwo einen Planeten geben, der Straflager verurteilt, wenn ihr, der Straflager nicht verurteilt, wenn ihr euch hinstellt und das amerikanische Gefängnissystem kritisieren wollt oder die deutschen Gefängnissysteme oder die russischen, so, dann könnt ihr das gerne tun. Aber dann ist das eben auf dem gleichen Härtelevel wie sämtliche andere Haftanstalten, wo Menschenrechte gebrochen werden. Und ich finde es ja sowieso fucking cringe, Fan von einem Land zu sein. Das ist ja...
Ja, naja.
So, Fan von einem Land, das ist... I don't fucking know. Aber ja, es waren zwei Leute, die gesagt haben, Karl, jetzt musst du aufhören, weil der findet China nicht toll. Und ich so, ja, ich auch nicht.
Oh Gott.
Ja. Das ja, habe ich gehört.
Hat sich wieder nach außen getragen. Nee, das war eine Dokumentation. Ich habe dir, glaube ich, auch davon erzählt, als ich geguckt habe.
Ja, ja, klar. Du hast sie empfohlen im Podcast letzte Woche.
Ich glaube, ich habe sie empfohlen. Ja, das ist... Also guck euch diese Doku an. Wenn,
also, guck dir das mal an, ist mega interessant. Ah, okay, cool. Also, der versucht dich zu unterbrechen. Ja, ist in Ordnung. Aber ich finde es angenehmer, als die Leute, die und das war im wöchentlichen Abstand. Da habe ich einen Stream angeschaltet und ich hatte legit immer so drei, vier Leute mit Einhörnern im Profil, die mir dann deine behindertenfeindliche Sprache nochmal so im Diktat wiedergegeben haben.
Ja, gut. Also, ja, mein Gott. Geisteskrank, Digga. Geisteskrank, Digga.
Es ist geisteskrank, Digga.
Es ist
geisterkrank sagen.
Geisterkrank, Digga. Es ist nicht nur das ist passiert. Hast du gehört, dass in Thüringen und Sachsen gewählt wurde, Karl?
Ach ja, ich habe schon gedacht, dass wir heute irgendwie ein Thema, dass heute vielleicht uns die Themen ausgehen könnten. Weil ja. ich war jetzt nach 12 Minuten war ich durch. Gut, dass du mich daran erinnert hast, dass wir Wahlen hatten.
Hast du davon gehört, dass in Thüringen und in Sachsen gewählt wurde? Hast du das mitbekommen?
Ich habe es am Rande mitbekommen, ja.
Ja. Und wie ist denn so deine Einordnung dazu?
Meine Einordnung dazu?
Naja, es interessiert mich schon einfach. Was fühlst du so, wenn du das hörst?
Also ich bin null überrascht. Es überrascht mich überhaupt nicht. Es hat mich gar nicht überrascht. Ich glaube, es hat niemanden so wirklich überrascht. Aber ist natürlich eine gewaltige Katastrophe. Also ich habe gestern bei dir reingeguckt, ich hatte gestern meinen freien Tag und meinen freien Tag nutze ich dann immer, um dich zu kopieren, mir anzugucken, was du machst, damit ich dann kopieren kann. Und ich habe deine, es war ja keine Brandrede, weil es ging über Stunden. Deswegen kann man nicht von einer Brandrede sprechen, wenn etwas über Stunden geht, aber es ist schon, was halt immer gettet und wo man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, ist, wenn man sich klar macht, dass man Geschichte irgendwie so live erlebt. Dass man so live mitbekommt, wie das wohl für andere Menschen mal gewesen sein muss und wie die Wahrnehmung da ist. Und wenn man sich dann überlegt, dass man jetzt ein nicht unbedeutend großes Bundesland hat oder zwei, wo Nazis die 30% der Stimmen knacken, das ist schon beängstigend. Das ist schon nichts. Es gibt einen nicht so ein. So ein warmes, fuzzy Feeling. Insbesondere, wenn man sich anschaut. Normal war es ja immer so, wenn beschissene Wahlergebnisse gekommen sind, konnte man sich immer noch so ein bisschen auf die Ausrede stürzen, ja gut, die sterben aber demnächst alle weg. Na, da müssen wir uns keine Gedanken machen. So, die ganzen Boomer machen irgendwann die Augen zu und dürfen dann keine Stimmen mehr abgeben. Jetzt ist es so, dass unter den 18- und 24-Jährigen nicht nur 30% der Leute AfD wählen, sondern so 40. Also ja. Es sind die jungen
38 Menschen. 38%, ja.
Ja, ich weiß nicht genau, wie viel es waren, aber es waren so.
38 sind es, ja. Ich weiß genau. Zwischen 18 und 24, 38% haben die AfD gewählt von allen Stimmen, von jungen Stimmen.
Ja, und das ist halt, also da sind wir halt, I don't know. Ich denke, es ist so ein Warnsignal, es ist, viele sagen, es ist ein Warnsignal, ich sage, ey, es ist kein Warnsignal, so wenn 30% Nazis ist jetzt schon über dem Warnsignal, also bei 10% kann man von einem Warnsignal sprechen, bei 30% sollte man anfangen, irgendwie das Problem ein bisschen ernster zu nehmen. Ist natürlich ein Spiegel der Berichterstattung, der Medienlandschaften in Deutschland. Ich glaube, dass die Medien einen katastrophalen Job machen die letzten Jahre. Ich weiß, dass du das weißt, aber es wird in meinen Augen viel zu wenig ausgesprochen, dass wir uns in einer global volkswirtschaftlichen Krisensituation befinden, die echt mit einer Great Depression von damals vergleichbar ist. Also nur weil der DAX steigt, heißt das nicht, dass wir nicht, was den gesellschaftlichen Lebensstandard angeht, wir nicht in einer absolut heftigen, ernstzunehmenden volkswirtschaftlichen Krise sind. Also seit 2019, seit Corona und dann auch mit dem Ukraine-Krieg haben wir, ich glaube, die Mietpreise sind ein Drittel gestiegen, die Lebensmittelpreise sind ein Drittel gestiegen, die Energiekosten haben sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, versechsfacht in einigen Fällen. Der Reallohn wird immer weniger und wir haben keine Lohnanpassung. Und nur weil sich dann irgendwelche Konzerne nichtsdestotrotz die Taschen voll machen und wir einen stabilen DAX haben, heißt das nicht, dass wir uns nicht in einer volkswirtschaftlichen Krise befinden. Und in solchen volkswirtschaftlichen Krisensituationen neigt eine demokratische, neoliberale Gesellschaft immer in Richtung Faschismus abzudriften. Und da kommen keine der etablierten Parteien ihrer Verantwortung nach, da kommen die Medien nicht ihren Verantwortungen nach. Es wundert jetzt keinen so wirklich, aber man muss es trotzdem ansprechen. Und das sorgt eben dafür, dass wir in den neuen Bundesländern, die ja besonders betroffen sind von diesen volkswirtschaftlichen Krisensituationen, auch das darf man nicht vergessen. Hast du die Wahlshows gesehen? Ja, ne, hast du.
Ja, zum Teil, ja. Ja, diese ganzen, also nicht die Shows,
aber die Berichterstattung über die Wahl.
Die Berichterstattung danach, ja.
Ich weiß, dass du es gesehen hast. Ich habe gesehen, dass du es gesehen hast. Und da wurde ja immer davon gesprochen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn diese Meinungsumfragen gemacht worden sind. Ne? Und da wurden dann Ostdeutsche dazu gefragt, was deren Gefühle sind. Und ich muss an der Stelle, habe ich wirklich schwer schlucken müssen, weil da wurden einfach Fakten als Gefühle vom Jammer-Ossi beschrieben. Also der Ostdeutsche fühlt sich abgehangen. Der Ostdeutsche fühlt sich vernachlässigt. Der Ostdeutsche fühlt, dass seine Arbeit weniger wert hätte.
Und
der Ostdeutsche fühlt sich so, als wäre er ein Bürger zweiter Klasse. Und ich so, das sind keine Gefühle. Das ist so, wann immer man irgendetwas dann in der Realität einfach ablesen kann, so wo man nicht denken muss, dann ist das kein Gefühl, sondern dann sind diese Gefühle basierend auf der Realität.
Ja, und der Ostdeutsche ist abgehängt, der Ostdeutsche ist infrastrukturell benachteiligt, der Ostdeutsche ist ein Mensch in Deutschland zweiter Klasse, er wird seit Jahren als Mensch zweiter Klasse diffamiert in der übrigen Bundesrepublik, ganz normal, vollkommen normal. Ja. Sag mir mal, wie viele DAX-Konzerne einen ostdeutschen CEO haben von den 30 profitabelsten, kurzer Spoiler, kein einziger. Sag mir mal, wie viele Generäle in der Bundeswehr ostdeutsch sind, kurzer Spoiler, kein einziger. Diese Benachteiligung ist nachgewiesen, das ist kein Gefühl, die sind benachteiligt.
Ja, und der Grund, warum die benachteiligt sind, der ist ja auch, also das ist ja einfach historisch evident. Also viele von euch werden das mal gehört haben. Ich denke, ich nehme mir jetzt mal die Sekunde, um euch mal 30 Sekunden in Schnelldurchlauf zu erklären, was die Treuhand überhaupt gewesen ist. Das war ein Zusammenschluss aus Wirtschaft und Politik im Westen, also in der BRD, die nach der Zusammenlegung der DDR und BRD dafür zuständig waren, die im Volkseigentum befindlichen Unternehmen zu privatisieren. Das heißt, da sind westdeutsche Unternehmer sind durch ostdeutsche Betriebe gezogen. Und das ist nicht nur, also das waren nicht nur die Produktionsmittel, sondern das waren auch Wohnungen und so. Also
alles, was verstaatlicht war, mehr oder weniger.
Wir sprechen von dem gesamten Volkseigentum der DDR. Also, Bildungswesen, Gesundheitswesen, Produktion und Wohneigentum. All das war ja in öffentlicher Hand. Also all das war Volkseigentum. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass das trotzdem beschissen gewesen ist, was in der DDR in größten Teilen passiert ist. Aber was die Bereiche angeht, waren die der BRD voraus. Also in der DDR hat sich kaum jemand um Wohnraum Gedanken gemacht oder um Rente oder um einen Arbeitsplatz. Das waren alles keine Probleme der Ostdeutschen. Ostdeutsche hatten andere Probleme, zum Beispiel Honecker kritisieren. Das waren
oder abgehört werden, oder wenn das Telefon
das
klackt.
Das gehört dazu. Also du wurdest abgehört, um sicherzugehen, dass niemand die SED kritisiert. Also da sprechen wir dann eher über eine gesellschaftliche Restriktion und nicht um eine wirtschaftliche. Gysi hat mal gesagt, man kann der DDR viel vorwerfen und das sollte man auch. Aber der Ausschluss aus der Gesellschaft in der DDR, der war auf einer gesellschaftlichen Ebene. Wenn du zu links gewesen bist oder zu rechts gewesen bist oder ein bisschen zu kritisch oder ein bisschen zu viel eigene Meinung hattest, dann wurdest du gesellschaftlich ausgegrenzt und verfolgt. Aber diese Ausgrenzung war nie wirtschaftlich. Und in der BRD haben wir eine viel akzeptiertere und toleriertere Ausgrenzung auf einem sehr viel größeren Level, weil die wirtschaftlich ist. Also du wirst auf dem gleichen Maße ausgegrenzt, aber wir haben die Möglichkeit, uns das irgendwie schön zu reden, weil wir sagen, er hat ja die Möglichkeit, wenn er sich nur anstrengen würde. Und bei vielen ist das nicht der Fall. Aber um zurück zur Treuhand zu kommen, diese westlichen Unternehmer und Politiker, dieser Zusammenschluss, diese Treuhand, hat dann 85% der Betriebe privatisiert und das in die Hände von interessierten westlichen Investoren. Also du kannst dir das so vorstellen, ich breche es wirklich auf Simpelste herunter, ne? Dass irgendein reicher Lulli aus dem Westen hat gesagt, ja, ich habe halt mega Interesse an dieser Fabrik da, und dann wurde die dem überschrieben. Ja? Und die Betriebe, auf die kein westlicher Investor Bock hatte, die wurden zugemacht. Und das hatte zur Folge, dass die Mieten natürlich gestiegen sind. So, wenn du Wohnraum privatisierst, steigen Mieten. Und wenn dann deine Miete steigt und du dir das erste Mal in deinem Leben Gedanken darüber machen musst, wie du deine Miete bezahlst, und gleichzeitig deinen Job verlierst und eben nicht wie in der DDR ein Recht auf Arbeit hast, also dass du dann direkt wieder in die Arbeit gehen kannst, sondern dann erstmal arbeitslos bist, kannst du dir ausrechnen, dass das ganz, ganz viele richtig hart getroffen hat und dass es vor allem Ostdeutschland als Region niemals in diese westliche Kapitalgesellschaft geschafft hat. Also die wurden von Anfang an einfach nur als, ja, das ist ein neuer Ort, wo wir Geld machen können. Ja, und was mit den Leuten da passiert, ist erstmal zweitrangig und egal.
Ja.
Ja, und diese Konsequenzen, die tragen sich bis ins Jahr 2024. Noch immer ist es so, dass Ostdeutsche nicht partizipieren, weder auf politischer noch auf wirtschaftlicher Ebene. Du hast immer noch eine infrastrukturelle Benachteiligung. Gerade im ländlichen Raum ist es so, dass den Menschen Grundversorgung fehlt. Also wenn wir über Gesundheitsversorgung sprechen oder über Bildung, dann müssen wir sagen, dass in Ballungsgebieten Ostdeutschlands ist das Ganze schon auf einem westlichen Standard. Aber die Ballungsgebiete sind eben sehr vereinzelt nur, ne? Also da gibt es wenige.
So Leipzig, genau, und darum sind die Ballungsgebiete halt auch nie die, wo maßgeblich rechtsextrem gewählt wird, sondern Dresden und Leipzig ist einfach fucking grün.
Ja,
ja. So, das ist in Ostdeutschland, diese Städte sind grün in Ostdeutschland.
Ja, die wählen halt, also Leipzig wählt genauso wie jede andere deutsche Großstadt. Warum? Ja. Weil in Leipzig eben die Möglichkeiten die gleichen sind wie in jeder anderen deutschen Großstadt.
Korrekt.
Im ländlichen Sektor in Ostdeutschland ist das aber vollkommen anders. Also ein ländliches Dorf oder ein Dorf in Ostdeutschland ist auf dem technischen Stand und dem infrastrukturellen Stand der 90er.
Ja.
So, und wenn du eine Gesellschaft oder wenn du Menschen infrastrukturell und gesellschaftlich so dermaßen vernachlässigt, dann verlieren die ihr Vertrauen in alles. So, und das spiegelt sich in den Wahlergebnissen wieder. Ich sage nicht, wählt AfD, das ist das Richtige, sondern die erkennen, dass etwas falsch läuft und ziehen dann den falschen Schluss
daraus. Falschen Schluss. Ja,
also die stellen sich hin und sagen, hey, es ist egal, was ich wähle und ich kann machen, was ich will. Mir wird ohnehin nicht geholfen. Dieses Gefühl ist kein Gefühl, sondern das ist Realität. Also wenn du in Ostdeutschland auf dem Dorf lebst, dann ist es scheißegal, wen du auf Bundesebene wählst. Dir wird nicht geholfen, weil sich keiner für dich interessiert und noch nie interessiert hat. Seit der Zusammenlegung der DDR und der BRD hat sich nie jemand für diese Menschen interessiert. Das waren im besten Fall Human Resources, aber nicht mehr. So, und diese Vernachlässigung spiegelt sich dann in einem Gefühl der, so kann es nicht weitergehen, hier darf es, hier muss jetzt eine Grenze gezogen werden. Und die Grenze, die dann für sie gezogen wird, ist halt die, die von Demagogen und Faschisten aufgestellt worden ist. Die haben eine sehr einfache Antwort für die ostdeutsche Vernachlässigung und für die Vernachlässigung der Menschen dort. Und zwar der Ausländer, der Arbeitslose.
Müssen raus, ja.
Die müssen raus und dann geht es euch besser. Und wenn die Pille, die sehr leicht zu schlucken ist, geschluckt wird, ja, dann wählst du AfD.
Ja. Wählst aber automatisch eine schlechtere Zukunft für dich. Ich meine, gucken wir uns die Wahlergebnisse mal direkt an. Wir haben in Sachsen ein bisschen mehr Glück als in Thüringen. Thüringen ist das Wort dafür, was in der Wahlanalyse gefunden wurde und auch benutzt wurde, ist unregierbar tatsächlich. Ja. Thüringen ist sowas wie unregierbar. Aber lass uns erstmal nach Sachsen gucken. Sachsen ist regierbar noch, denn in Sachsen hat die AfD ganz knapp um einen Sitz die sogenannte Sperrminorität verpasst. Nur nachträglich berechnen, da gab es wohl ein Problem in der Software. Aber die sogenannte Sperrminorität ist da verpasst worden. Das heißt, in Thüringen ist sie allerdings getroffen worden. Also in Thüringen hat die AfD mindestens ein Drittel der Sitze und damit hat sie die sogenannte Sperrminorität. Und die Sperrminorität bedeutet, bei Entscheidungen, die zwei Drittel Mehrheiten erfordern, kann die AfD sich jetzt schwer querstellen und das alles blockieren. Das bedeutet, Richter, die aufgestellt werden müssen, Staatsanwälte, die auf Lebenszeit vereidigt werden müssen, all das kann die AfD jetzt blockieren. Direkter Einfluss auf die Justiz, absolute Katastrophe. Die Kontrollgremien für den Landesverfassungsschutz, das steht alles auf Eis, weil die AfD das schon eine Weile blockiert, aber jetzt halt definitiv weiter. Das ist super, super bad, weil damit ist in dem Land förmlich der Stillstand beschlossen. In Thüringen gab es ja vorher schon eine Minderheitsregierung unter Ramelow und das wird jetzt noch schlimmer. Also Thüringen tut mir sehr leid, aber das sieht in der Regierungsbildung sehr, sehr schlecht aus und das sieht auch allgemein unabhängig davon sehr, sehr schlecht aus. Jeder AfD-Wähler, der das da bestimmt hat, hat sich automatisch in den absoluten Stillstand gewählt. Also das ist jetzt, keiner wird hoffentlich mit der AfD koalieren, aber zumindest laut den Aussagen von BSW, CDU und natürlich allen anderen, die werden nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Die wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Wir werden gucken, ob sie es tatsächlich tun. Aber damit ist Stillstand angesagt. Damit kommt das Land nicht weiter. Also mit dieser Entscheidung, wird keinem irgendwas Besseres gegeben. Niemanden. Niemand bekommt was Besseres. Ja. Das Land bleibt abgehängt, die Leute sterben weiter, die Leute ziehen weiter weg. Jetzt ziehen nur noch mehr Leute weg, weil die Leute von ganz Thüringen weg wollen. Die Wirtschaft wird abgehängt, Investitionsfrage ist eine große Frage in Thüringen. Und bei so einer Regierungsbildung ist das auf jeden Fall große Fragezeichen. Also ausländische Fachkräfte besuchen, ja, good luck, Alter, viel Erfolg. Es sieht sehr düster aus für Thüringen, Alter. Sehr, sehr düster. In Sachsen ist es auch schlimm, aber da wird unter der CDU vermutlich vielleicht CDU, BSW oder so, das ist möglich. Das ist möglich in Sachsen. Aber in Thüringen ist es schlecht. In Thüringen müsste sich die gesamte Opposition, wie in Frankreich, die gesamte Opposition müsste sich in eine Koalition reinsetzen. Also alle. Das wäre undenkbar, aber mal gucken, vielleicht passiert es ja.
Ja, du hast eben das Problem der CDU, ne? Also die CDU ist da ein richtiges Problem. Wenn jetzt die SPD die zweitstärkste oder in Sachsen die stärkste Kraft wäre, dann könnte man sagen, okay, da ist noch was machbar. Aber die CDU hat ja eine, wie heißt das nochmal, wie nennen die das, Unvereinbarkeitsklausel oder so?
Ja, wegen rechts und links,
Und
ja.
die haben ja da so eine Hufeisenklausel drin, dass die weder mit Linkspartei noch mit AfD zusammenarbeiten, wo ich mich frage,
Korrekt.
okay, aber dann ist das eben auch nur so eine, ja, so
Die
ein Ding,
doppelte
was man da drin
Brandmauer.
stehen hat,
Nee.
weil Bündnis Sahra Wagenknecht so, finden wir mal bitte den Unterschied. So, inhaltlich kann ja diese Unvereinbarkeitsklausel nicht so ganz standhalten.
Naja, die Bündnis Sahra Wagenknecht, der Unterschied ist, dass Bündnis Sahra Wagenknecht sowas ist wie eine Pandoras Box, ne? Die kriegst du auf, aber nie wieder zu und du weißt vor allen Dingen nicht, was drin ist, ne?
Ja.
Es ist absolut unbekannt, was Bündnis Sahra Wagenknecht ist. Keine Ahnung. Die stellt sich vor irgendwelche Mikrofone, redet von irgendwas, aber was die tatsächlich realpolitisch will, Alter,
Die
sich darauf
schwurbelt.
einzulassen, sich darauf einzulassen, ist halt, sich auf die absolute Unbekannte einzulassen. Bündnis Sahra Wagenknecht ist in der Formel X und du weißt nicht, was X ist. Du hast, I don't know. Who knows?
Die gibt ja auch keine Antworten. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Also die Sahra Wagenknecht schwurbelt ja einfach. Also den größten Punkt des Schwurbelns mal so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, warum Sahra Wagenknecht für mich halt eine Schwätzerin ist ihre ganze Ukraine und Russland
Ja, das ist
Friedenslaberei.
peinlich.
Wenn die
Das
sich
ist so
da hinstellt
peinlich.
und so tut, als könnte, wenn Macron und Scholz mal ihr Handy rausholen würden, als könnte man Putin irgendwie zum Frieden überreden. Und als ob Putin da irgendwie
Absolut
nur drauf
peinlich.
warten würde. So als ob Wladimirovich Putin da in seiner kleinen Kremlhütte sitzt und die ganze Zeit irgendwie so sehnsüchtig wartet, dass ihm Olaf Scholz eine WhatsApp schreibt und dann sagt,
Ja.
ach, endlich, ne, Olaf hat mir geschrieben, endlich kann ich mich aus
Endlich
Ukraine zurückziehen.
Frieden.
So,
Ja,
ja, ey,
total.
komm, bitte. Das ist komplett an den Haaren herbeigezogen und jedes Mal, und es ist so ersichtlich, weil jedes Mal, wenn sie gefragt wird, wie denn dieser Weg zum Frieden aussehen soll oder wie sie sich das vorstellt, hat sie keine Antworten, sondern schwurbelt direkt weiter, meistens mit einem anderen Thema. Die hat einen Punkt, wenn es um Ukraine geht, und das ist, wir brauchen Frieden, damit das deutsche Volk volkswirtschaftlich entlastet werden kann. Und wie dieser Frieden passiert, ist immer so ein bisschen im Offenen. Es ist immer so, ja, der Westen muss sich jetzt engagieren. Das ist ein NATO-Krieg und wenn die westlichen NATO-Mächte,
Absoluter Schwachsinn,
wenn die
Alter.
westlichen NATO-Mächte mal bei Putin anklopfen würden und ihn respektieren und ernst nehmen und mal zu Friedensverhandlungen einladen, dann wird das schon funktionieren. So, und das ist halt
Alter.
einfach Quatsch, ne? Was die auf einer nationalen Ebene vorhaben, ist für mich auch schwer, also ist sehr, sehr schwer. Du hast da so jemanden wie Fabio De Masi, wo ich mich frage, was der bei BSW
Was
macht.
macht der da, Mann?
Weil
Ja.
Fabio De Masi war immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Linkspartei war das einer der wenigen, die
Der
volkswirtschaftlich,
Wirecard-Ökonom.
ja, der volkswirtschaftlich so wusste, wo es lang geht, ne, und was gemacht werden soll. Also es war eigentlich in meiner Auffassung immer ein sehr stabiler Typ so. Und was stabile Typen bei BSW machen, ich kann es mir nicht so ganz beantworten. Aber der hat natürlich einen großen Einfluss auf das volkswirtschaftliche Programm auf Bundesebene, zumindest in ihrem Papier, was sie da so mal veröffentlicht haben. Aber auch da wieder mit der Restriktion, dass dann ein großer Fokus auf Volksdeutsche gelegt wird. Also es ist so eine weirde Geschichte, so wir müssen halt gucken, dass es Deutschen gut geht. Und das ist immer cringe. So in meinen Augen ist das halt fucking cringe, wenn du schon in deinem Programmpapier, wo du so ein bisschen reinschreibst, wo es hingehen soll, so eine Rassismuskeule mitschwingst und sagst, ja, das gilt aber erstmal nur für Deutsche. Bündnis Sahra Wagenknecht ist für mich halt eine komplette Quatschpartei mit Quatschinhalten, von denen du nicht weißt, was du kriegst, wie du gesagt hast, wie man mit denen jetzt eine Regierung bilden will. Und kleiner Spoiler, das muss man, sowohl in Thüringen als auch in Sachsen, muss man Bündnis Sahra Wagenknecht mit reinnehmen, ansonsten kriegst du keine Regierung. Und selbst die Regierung, die du kriegst, ist eben von der AfD, die mehr als ein Drittel der Stimmen hat, zu sabotieren. Ja, das ist echt, echt wack.
Ja, alles ist wack, was das angeht. die, boah, also wirklich, ne, also tut mir voll leid für Leute aus Thüringen, Alter, wirklich, for real. Ich habe sogar ein bisschen Mitleid für Leute, die da die dumme Entscheidung getroffen haben, um die Faschisten zu wählen, so. Ich, Alter, ihr wisst gar nicht, was ihr getan habt, so. Ihr habt keine Ahnung, was ihr getan habt, ihr dämlichen Trottel. They don't know what they did, sir. So, die haben überhaupt keine Ahnung. Aber du wirst es halt merken, ne? Die nächsten 5 Jahre werden sehr, 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 sehr schlecht. Und das wird nicht besser, ne? Das wird nicht besser. Ich habe jetzt schon mit Leuten gesprochen, die deswegen halt unironisch ihre Ausreise vorbereiten. Aber nicht nur ihre Ausreise aus Thüringen, sondern die scheiß Ausreise aus dem Land, Alter. So, da muss man auch sagen, Alter, ist ein bisschen panisch jetzt, ne? Also, ich würde jetzt eher sagen, ey, okay, wenn man in Thüringen wohnt und deswegen irgendwie Angst hat, vollkommen nachvollziehbar, kann man drüber nachdenken, aber ich würde sagen, wartet doch erstmal die nächste Bundestagswahl ab. Wartet die nächste Bundestagswahl ab, weil das, was in Ostdeutschland passiert ist, wird in diesem Ausmaß in Deutschland, droht das nicht. Wir haben aktuell Umfrageergebnisse zwischen 14% und 19% bei der AfD. Das sind keine 30, das sind besonders keine 40. Das ist viel, aber es ist nicht so viel wie in diesen Landkreisen und Landtagen. Und deswegen erstmal locker durch die Hose atmen, bevor man solche Extrementscheidungen trifft. Nichtsdestotrotz, und das kann ich auch wieder nachvollziehen, wenn jemand, ein Historiker, die aktuellen Ereignisse sieht und sich denkt, holy shit, Alter, 1930 erste Amtsinhaber der NSDAP waren halt auch in Thüringen. So, das ist auch, hat alles in Thüringen angefangen und es ist wieder in Thüringen am schlimmsten. Oh, das ist so wild, Alter. Das ist so wild. Da kriegst du richtig Gänsehaut, Mann, wenn du darüber nachdenkst. Ja. Ey, wirklich. Ja. Weimarer Republik in den 30er Jahren, es ist einfach in Thüringen passiert. Unter CDU. Oder doch unter CDU, glaube ich, ja, sogar. Ey, wild. Wild.
Ja, und es gibt da eben Parallelen, die nicht abzuweisen sind. Und diese Parallelen sind auch wieder volkswirtschaftlicher Natur. Also viele Leute, wenn sie über Weimarer Republik sprechen und über den Aufstieg der NSDAP, tun so, als wäre Adolf Hitler das ultimativ, also Adolf, nochmal, Adolf Hitler war das ultimativ Böse. Bevor ich jetzt wieder fail gecallt werde. So, fucking Hitler ist das absolut Böse. So, der Typ ist, ich glaube, jeder weiß, wer Hitler ist. Wenn man so eine Reportage darüber guckt, gerade so eine Netflix-Reportage, dann kriegt man immer den Eindruck, als wäre die NSDAP zur Macht gekommen, weil du diesen unfassbar rhetorisch brillanten Demagogen hattest, der das Volk mit seinen Worten um den Finger gewickelt hat. Und das wäre niemals möglich gewesen, wenn irgendein anderer als Adolf Hitler an der Spitze der NSDAP war und das Team drumherum, Himmler, Göring, Goebbels, die waren alle so entscheidend dafür und haben diesen Nationalsozialisten Hitler zu dieser Macht geformt, die gar nicht anders hätte enden können, als die Macht an sich zu ziehen. Und das stimmt nicht. Hitler war austauschbar. Jeder Nationalsozialist der NSDAP hätte in der Weimarer Republik die Macht an sich reißen können. Das waren nicht die rhetorischen Fähigkeiten Hitlers, die zum Wahlsieg geführt haben. Das war eine volkswirtschaftliche Krise. Und zwar eine der heftigsten Art und Weise. 1928, 1929 hatten wir eine Inflation, die niemand hat sowas jemals erlebt. Niemand.
Ja. Ein Brot hat irgendwie 1 Million Mark gekostet oder so Scheiße. Ja, das ist so krank.
Milliarden. Die sind mit Schubkarren rausgegangen, um Brot zu kaufen und so. Und die Politiker der Weimarer Republik, die Zentrumspolitiker, die an der Macht gewesen sind, die haben falsch darauf reagiert. Und zwar auf die falscheste Art und Weise. Also die haben diese Great Depression nicht gut gelöst. Die haben sie gar nicht gelöst, sondern haben verkackt. Und diese Unzufriedenheit wurde dann von Nationalsozialisten genutzt, weil man immer eine Gesellschaft in solche Abgründe fällt, ist sie gewillt, radikale Veränderungen hinzunehmen. Und auch damals waren es nur 30-40% der Bevölkerung, die NSDAP gewählt haben. So, was dann passiert ist, nach der Machtübernahme, du, das war natürlich, also das, da müssen wir drüber sprechen, da sprechen wir dann über Indoktrinierung einer gesamten Bevölkerung, ne? Über Generationen. Aber der Weg zur Macht war jetzt nicht so, dass Hitler diese besondere One in a Million gewesen wäre, der mit seiner Brillanz und rhetorischen Fähigkeit das Volk um seinen Finger gewickelt hätte. Nee, das war eine volkswirtschaftliche Krise und wir sind auch wieder in der volkswirtschaftlichen Krise. Es mag nicht den Anschein vermitteln, als ob es so gravierend wäre wie damals, einfach weil unsere globalisierte Kapitalmarktgesellschaft eben anders funktioniert. Also egal in welcher Krise wir sind, die Unternehmer versuchen immer so ihren Teil davon abzuschöpfen und noch weiter existieren zu können. Deswegen haben wir einen sehr stabilen DAX, deswegen haben wir Rekordgewinne in einigen Branchen, teilweise in Branchen, die der Bevölkerung zu Lasten liegen. Also wenn sich Leute anschauen, dass wir Energiepreise haben, die nicht bezahlbar sind, Lebensmittelpreise, die nicht bezahlbar sind, wenn der Wohnsektor komplett explodiert, all diese Bereiche, die so zum normalen Lebensstandard der Menschen gehören, wie kann es sein, dass Unternehmer in diesen Branchen Rekordgewinne abfahren, die letzten 3 Jahre? Mhm. Dann stellt euch mal die Frage. Und die Antwort darauf ist ganz einfach. So, die Medien haben die Bevölkerung man könnte sagen zu Recht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sie haben sie zumindest so ein bisschen darauf vorbereitet, dass gewisse Dinge teurer werden könnten, ne? Weil ja auch Ressourcen teurer geworden sind, weil ja gewisse Dinge und Produktionsschritte teurer geworden sind und deswegen hast du einen Preisanstieg. Aber die Unternehmer haben eben dieses Gefühl im vollsten Maße für sich ausgenutzt und haben dann die Preise so hochgefahren, wie es nur irgendwie geht und die neuen Preise eben dann etabliert. Also die Gaspreise sind zumindest börsennotiert, da wo sie vor der Ukraine-Krise gewesen sind. Und trotzdem ist Gas halt doppelt so teuer als davor. Ne? Hm. Fragt euch, wo die Kohle hingeht. Hm. Ja? Und naja, wenn man halt AfD-Wähler fragt, dann sagen sie zu den Flüchtlingen. Hm. Was nicht stimmt, ja. Was Quatsch ist.
Du kriegst nicht mehr Rente, weil Geflüchtete weniger Geld bekommen. Ja. Ganz einfach. Du kriegst auch nicht mehr Arbeitslosenhilfe also selbst wenn weniger Arbeitslosenhilfe existiert, du kriegst nichts mehr, weil andere weniger bekommen. So funktioniert das nicht. Es kriegen nur andere weniger. Es geht Leuten nur schlechter.
Ja.
Dir geht es nicht besser. Dir geht es nur in deinem Kopf besser, weil du ein absurdes Weltbild hast, wo du glaubst, dass es, wenn es anderen Leuten schlechter geht, es dir automatisch besser geht. Aber das ist fucking wack. So, das ist ein wackes Mindset. Das ist eine wacke Methode, es ist eine wacke Art und Weise, mit Inhalten umzugehen oder mit Informationen. Das ist einfach wack, Alter. So, das ist schade, Mann. Es ist fucking schade, dass wir an dem Punkt sind, an dem diese Situation so eskaliert. Also an dem es so schlimm ist, dass man sagen kann, yo, die Leute wählen Rechtsextreme. Und ja, gut. Jetzt könnte man sagen, lass sie damit alleine. Ne? Fuck 'em. Ne? Sie sollen selbst ausbaden. Aber das Problem ist, sie sind ja nicht die Mehrheit. Sie ziehen ja andere damit rein. Sie ziehen Leute mit rein, die wissen, dass das keine gute Idee ist. Die niemals Rechtsextreme wählen würden. Die in diesem Zusammenhang überhaupt nicht in diese Richtung gehen. Und damit habe ich ein Problem. So, scheiß auf die Faschisten. Wenn die Faschisten sich auf dem Mond so eine Faschistenlager bauen würden, so dann ganz ehrlich, dann rufen wir die NATO-Bündnis an und dann sollen die da nochmal eine Rakete, eine Interkontinentalrakete, so eine interstellare Rakete hochschicken und die Nazis den Mond entnazifizieren. Aber das ist halt so, das so isoliert zu betrachten ist das halt leider nicht, sondern sie haben halt eine Menge unschuldige Leute da jetzt reingezogen in ihre dämlichen faschistische Scheiße rein und es wird die nächsten 5 Jahre in Thüringen echt extrem scheiße, Alter. Eieiei.
Ja, es wird scheiße und die Responses, die ich bislang mitbekommen habe, natürlich, das ist immer nur ein kleinen Picknote, den man so aus dem Westen Deutschlands bekommt. Aber wenn irgendwelche NRW-Kids sich jetzt hinstellen und sagen, ja, wir müssen halt die Mauer wieder aufbauen, weil wie kann das eigentlich sein? So, ich habe Tweets gelesen nach dem Motto, ihr kriegt 30 Jahre Solidaritätszuschlag und das ist der Dank, jetzt scheißt ihr uns vor die Tür. Nee, Freunde, ey, jetzt mal bei aller Liebe, aber Ostdeutschland und die Lage Ostdeutschlands ist einzig und allein unsere Verantwortung. Und ich sage unsere, nicht deine und meine, weil du bist ein Ostdeutscher, von uns Westdeutschen. Westdeutsche Unternehmer und die westdeutsche Politik hat Ostdeutschland zu dem gemacht, was sie derzeit ist. eine zurückgebliebene Gesellschaft, die vernachlässigt und verlassen worden ist. Und die, ja, und die Wahlergebnisse aus Thüringen und aus Sachsen, und in Brandenburg wird es nicht besser, kleiner Spoiler, es wird in keinem ostdeutschen Bundesland wird das irgendwie besser. Das ist eine tiefe Unzufriedenheit mit der Politik, mit der wirtschaftlichen Lage und Situation Ostdeutschlands. Und das ist nicht nur ein Gefühl, das ist ablesbar.
Ja.
So, das ist wie, als wenn sich Schwule irgendwie in den 80ern oder Transmenschen heute hinstellen würden und sagen würden, hey, uns irgendwie fehlen uns ein paar Rechte. Dann sagen wir auch nicht, ey, die hatten das Gefühl, dass ihnen ein paar Rechte gefehlt haben. Nee, denen haben Rechte gefehlt.
Ja.
Und vielen Menschen fehlen derzeit Rechte. Und genauso sind die Ostdeutschen vernachlässigt worden. Und immer noch vernachlässigt. So, wir müssen anfangen, Politik zu machen, die die materialistischen Lebensverhältnisse dieser Menschen berührt. Weil wenn es der Bevölkerung gut geht, dann wirst du auch keine Faschisten in die Macht wählen lassen. Das ist so. Du musst die materialistischen Lebensverhältnisse der Leute lösen. Und jetzt kommt meine Brandrede. Denn jetzt sprechen wir über die Linkspartei. Jetzt sprechen wir darüber, dass in Thüringen eine Partei historisch Stimmen verloren hat. Historisch. Über 18% Wahlverlust für die Linke. In Sachsen sind die gar nicht mehr im Landestag, ne? Oder haben sie es jetzt mit den beiden Direktmandaten geschafft?
Direktmandaten haben sie es geschafft, glaube ich.
Ja, die haben in Leipzig hat ein Antideutscher und ein Sozialist, ist auch eine crazy Mischung übrigens. Die beiden, also das ist der Status der Linkspartei, sieht man an diesen beiden Direktmandaten, ne? Der eine verteidigt Israel und der andere möchte die sozialistische Weltrevolution ausrufen. Es ist verrückt, was die Unterschiede dieser beiden Menschen sind. Aber diese Partei hat an Bedeutungslosigkeit verloren, wenn sie denn je Bedeutung hatte. Da kann man ja auch mal drüber nachsprechen. Und das wird nicht besser werden. Warum? Hast du dir den Wahlkampf in Ostdeutschland der Linkspartei angeschaut?
Nee.
Ich habe das bedauerlicherweise gemacht.
Ja.
Und es gibt eine Szene, die für mich symbolisch für die Linkspartei und für den Wahlkampf der Linkspartei steht. Und zwar waren die in so einer ostdeutschen Innenstadt unterwegs und haben mit Rentnern gesprochen. Und rat mal, wer mit den Rentnern gesprochen hat.
Wer denn?
Ein LGBTQ-Einhorn. Du als Ostdeutscher, fällt dir da irgendwie was zu ein?
Ja, Identitätspolitik überzeugt halt niemanden, der nichts mit Identitätspolitik anfangen kann, Alter.
Ja.
Ja, super. Also.
Dieser unfassbare Fokus auf Kulturkampf ist in Ostdeutschland ein Wahlgarant. Und zwar gehst du in die Bedeutungslosigkeit. Und kleiner Spoiler, Identitätspolitik ist immer dann erfolgreich, wenn alle anderen materialistischen Verhältnisse klar und beruhigt sind. Wenn die Leute sich keine Gedanken um ihre Miete machen müssen, wenn die Leute sich keine Gedanken machen müssen, wie sie den Kühlschrank voll bekommen und vielleicht ein oder zweimal im Jahr in der Ostsee in Urlaub fahren können, dann haben die Kapazitäten, sich um Identitätspolitik zu kümmern.
Ja.
Wann immer du in einer Situation bist, wo der Großteil der Gesellschaft finanzielle Probleme hat, und das ist so, das ist Deutschland derzeit und in Ostdeutschland ganz besonders,
ja,
dann haben die keinen Bezug zu Identitätspolitik. Es ist nicht so, dass die irgendwie queerfeindlich wären oder so. Das ist nicht so, dass die sagen, hey, nee, also Schwule gehören aber irgendwie doof im Scheiterhaufen oder so. Das sagt keiner von denen, das denkt auch keiner von denen.
Die haben einfach eine komplett andere Priorisierung. Und das ist nachvollziehbar.
Ja.
Es ist ja auch eine andere Priorisierung. Es ist eine andere Priorisierung so. Das ist, oh Mann, Alter, das ist, ja. Also wirklich ein Einhorn?
Ein Einhorn, ja. Ich weiß natürlich jetzt, es ist, also, ich glaube, es war eine junge Frau und es waren ja mehrere Einhörner unterwegs.
Oh Mann, Alter, Leute, was macht ihr denn?
Und
das ist ja keine politische Arbeit, ey.
Die Antworten der Leute waren auch echt absolut wegweisend. Die wurden dann danach befragt, was sie von der Linkspartei halten und die haben gesagt, ja, früher haben wir die gewählt, aber guck's dir an. So, hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Und das ist die Wahrnehmung, die man von der Linkspartei hat. Das hat nichts mehr mit der Realität zu tun.
Ja, und es stimmt.
Und es stimmt, ja, es stimmt. Ich weiß nicht, also wir hatten ja vor 2 Wochen oder so war das, wo du gesagt hast, ja, mach den Laden einfach zu. Mach Platz für eine neue Linke, die so schafft Raum, weißt du, gibt die Gelegenheit, dass man sich organisieren kann. Und ich glaube, was wir halt benötigen, ist tatsächlich genau das. Wir brauchen eine Linkspartei, die meinetwegen weiter diesen identitären Kulturkampf führt. So versucht es. Ist ja nicht so, als ob ihr irgendwie für das Falsche kämpfen würde. Darum geht es ja gar nicht. Aber wir brauchen halt den Raum und den Platz, um einer linken Partei die Möglichkeit zu geben, materialistische Probleme zu lösen mit einem linken Fundament und damit auch einer real existierenden Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert.
Wir brauchen eine richtige SPD eigentlich.
Oh Gott, nein.
Doch, wir brauchen eine richtige SPD. Wir brauchen eine richtige SPD. Doch, nee, den brauchst du gar nicht in deinen Mund kotzen. Ist so, wir brauchen eine richtige SPD. Wir brauchen einfach eine
Okay,
eine,
du meinst aber damit, du meinst Sozialdemokraten. Also wir gehen nur auf die Bedeutung des Begriffs SPD.
Ja, Sozialdemokraten, ja klar. Natürlich.
Ja, wir brauchen
eine richtige SPD, eine Sozialdemokraten vertretene Partei, die das auch...
Hat die SPD immer noch drinstehen? Das sind sozialistische Demokraten.
Ja, aber die haben das nicht nur drinstehen.
Ja, okay, darauf lasse ich mich ein. Wenn du sagst, okay, was wir brauchen, sind im neoliberalen System reformistisch agierende sozialistische Demokraten, also eine richtige SPD, würde ich sagen, okay, kann ich mich drauf einigen. Ja.
Wir brauchen
eine Linkspartei.
Linke Realpolitik, ganz einfach.
Die links ist...
ganz einfach.
Ja, ganz einfach. Die links ist... und die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit mit wissenschaftlich fundierten linken Lösungen angeht. Ja, das brauchen wir. Und ich weiß nicht, ob wir diesen Platz haben, wenn alle, die im Selbstverständnis sich als links bezeichnen, sich dann mit der Linkspartei rumschlagen müssen. Weil wenn du das versuchst, bist du ja mehr mit dir selbst beschäftigt als mit allen anderen. Ich bin ja mit Janine befreundet und die wird ja jetzt nicht mehr zum Parteivorstand sich aufstellen lassen. Ich weiß nicht, wie viel hast du so von Janine Wissler mitbekommen?
Die ist zu viel in irgendwelchen internen Streitgesprächen, habe ich mitbekommen.
Das alles, was du mitbekommen hast wahrscheinlich.
Ja.
Ich kann dir wirklich sagen, ne, und das liegt nicht nur daran, weil ich die kenne, weil wir befreundet sind, sondern es liegt daran, weil ich auch die Möglichkeit habe und hatte jetzt auch die letzten Jahre so privat über deren, über so die Ansichten zu sprechen, die sie hat. Und die ist mega based, also die ist komplett basiert, aber die hat nie die Möglichkeit bekommen, in der Partei auch nur ansatzweise irgendetwas umzusetzen. Als sie als Vorsitzende und dann auch Kanzlerkandidatin, wenn man das so sagen möchte, ich glaube, die hat nie eine realistische Möglichkeit, Kanzler oder Kanzlerin zu stellen, aber das war so Listenplatz 1, weißt du?
Ja.
Und das Programm, das sie in den Wahlkampf getragen hat, ist nicht mal von ihr gewesen. Das war vorbestimmt von dem Vorgänger und das musste sie dann damit reintragen. Also das war gar nicht so ihre Absicht. Und in den Folgejahren ihres Vorsitzes und auch von Martin, also Martin Schölewan, dem geht es ja genauso, da waren die quasi 90 bis 99% damit beschäftigt, irgendwelche internen Streitigkeiten zu klären. Es ging immer nur darum, irgendwelchen Pfeifen klarzumachen, hey, guck mal, das wollen wir, da müssen wir hin. Und dann hast du halt da Leute gehabt, die gesagt haben, nee, ich will aber gar nicht, ich will das aber so und so. Und dann wurde die ganze Zeit nur intern gestritten. Und die mediale Aufmerksamkeit, die hatten ja auch nicht die Möglichkeit, die haben ja nie die Möglichkeit bekommen, so ihre Kernkompetenzen zu zeigen. So die wirklich teilweise sehr, sehr guten Einzelpersonen, die da in der Partei vorhanden sind. Die mussten ja die ganze Zeit immer nur über Sarah Wagenknecht sprechen und über die internen Streitigkeiten und so. Und deswegen, ich weiß nicht, wie man es schaffen möchte, diese Partei neu aufzubauen. Wie? Ich weiß es nicht.
Ja, also du rennst hier offene Scheunentore ein. Ne? Ich sag das schon seit Monaten, dass es vorbei ist. Also ich...
Ist eine
also nicht, dass es vorbei ist, weißt du, so, aber das ist, dass es irreparabel ist, das Wort. Die sind halt... Das ist halt in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht zu reparieren. Und ich denke auch, die Geschichte der Linken findet jetzt einfach mal ein Ende, Alter. Das hat man nachgeführt nach der SED, nach der PDS, so diese ganze Scheiße, so das ist zusammengeschmiedet, aber das hat eine Weile funktioniert, aber jetzt ganz ehrlich, nö, funktioniert nicht. Und es ist verschwendete Zeit. Es ist verschwendete Zeit. Das muss man anders aufsetzen. Das muss man andersrum setzen. Wir brauchen eine Identitätspolitik freie Linke. Wir können die können gerne ihre Identitätspolitik, den sogenannten Kulturkampf machen. Braucht keinen Schwanz. Können sie aber machen. Können sie tun. Das ist ja auch eine Möglichkeit, etwas wiederzugeben. Und da wird es auch Leute finden, die das für sich so priorisieren. Sollen sie tun. Aber der Großteil der Erfordernisse, die wir gerade brauchen, ist eine realpolitische Linke. Eine tatsächlich sich an den Schlagwörtern, das linke Politik stark gemacht hat. Ja. Arbeiterfokus.
Ja.
Ne?
Ja.
Arbeiterfokus, Leute per Bürgerfokus, Unternehmen.
Wirtschaftlicher Fokus.
Ein wirtschaftlicher Fokus für diese Leute. Das gibt es aktuell nicht.
Und das ist auch der Grund, warum Identitätspolitik da nicht ankommt und auch derzeit nirgends anders ankommen wird. Weil die keinen Bezug dazu haben.
Die wirtschaftliche Transformation im Rahmen der erneuerbaren Energien ist eine gigantische Aufgabe. Und das kann linke Politik, Realpolitik kann das machen. Die kann das machen, die kann dafür einsetzen. Ey, wo setzen wir die ganzen Leute aus den Tagebauten, aus diesen ganzen Ölraffinerien, wo setzen wir die überall ein? Wir brauchen 200.000 Solaranlagen. So, let's go. Die müssen da überall arbeiten. Die müssen sich neu erfinden. Wir müssen Windparks bauen.
Und auch das ist ja etwas, das nicht ankommt. Denn auch das ist ja für die Leute identitätspolitisch. Also, es ist die Bedrohung unserer Existenz auf diesem Planeten. Ne? Also, ist schon ein ernstes Thema mit dem Klimawandel. Aber auch das ist ja etwas, das von den Leuten negativ empfunden wird.
Die Frage, ist doch scheißegal, was die da in dem Zusammenhang empfinden.
Nee, du musst Realpolitik. Du musst es One-Two-Punchen. Du musst die Leute und die materialistischen Lebensverhältnisse der Leute anrühren. Und auch das geht nur links. Also sprechen wir mal über Reallohn. Wie willst du den Reallohn lösen? Das Problem. Na, indem du eben einen vernünftigen Mindestlohn ansetzt. Wer ist denn, welche Partei, aus welchem Lager ist denn gewillt, wirtschaftliche Konzerne bluten zu lassen, indem der Mindestlohn erhöht wird oder indem die Rente abgesichert wird oder indem du staatlichen Wohnbau förderst, indem du dafür sorgst, dass in Ballungsgebieten Menschen
staatlicher Wohnbau wäre so ein gigastronger Take, Alter. Staatlicher Wohnbau ist so ein gigastronger Take.
Ja, ja.
Also oder, da kannst du so viel machen.
Sprechen wir über Lebensmittelpreise, sprechen wir darüber, dass wir übrigens auch nur ein Vorschlag, der aus dem linken Lager kommt. Das ist alles Linkspartei, aber das hört man nie, weil da auch kein Fokus drauf gesetzt wird von der Basis, denke ich mal, also von den Leuten, die dann da, die in der Partei drin sind. Janine Wissler ist eine große Befürworterin von der Mehrwertsteuerbefreiung auf Grundnahrungsmittel. Also ja. Die stellt sich hin und sagt, hey, guck mal, die Lebensmittelpreise sind ein Drittel gestiegen in wenigen Jahren. Das ist für die Leute gerade im Niedriglohnsektor nicht zu stemmen. Was wir benötigen, ist eine Entlastung, eine steuerliche Entlastung in genau diesen Kernsektoren. Und das kannst du super easy machen, indem du sagst, hey, pflanzliche Grundnahrungsmittel, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, all das, was der Mensch braucht, um zu leben, all das wird von der Mehrwertsteuer befreit. Zack, weg. Ja. 19% vom Preis runter, jetzt sofort. Und dann machst du eine Deckelung der Preise, dass du sagst, okay, die Unternehmen dürfen das aber auch nicht gleich wieder preislich kompensieren.
Und das genau, das darf nicht durch den Preis aufgedeckt werden. Genau, das genau. Musst du halt festhalten.
Und das kannst du machen, das ist alles möglich. So, wir hatten in Berlin einen Volksentscheid, einen erfolgreichen Volksentscheid, wo es über die Enteignung, böses Wort, oder nennen wir es Vergesellschaftung, wie wir es auch nennen, ist ja egal, ne? Von Wohneigentum, indem wir uns die großen Wohngesellschaften mal rannehmen. Ne? Ja. EWGO, Deutsche Wohnen etc. pp. Das sind alles Konzerne, wo ein Drittel der Mietpreise, die von den Mietern und Mieterinnen gezahlt wird, direkt in die Renditetasche der Beteiligten geht. Das funktioniert nicht mehr. Hey, da müssen wir jetzt einfach eine Notbremse ziehen. Du kannst dir mit der Scheiße nicht mehr derartig die Taschen voll machen, weil die Bevölkerung darunter leidet. Der einzige realpolitische Ansatz, dieses Problem zu lösen, kommt von links. Nicht von der Linkspartei, sondern das ist eine linke Lösung. Du brauchst staatlichen Wohnbau, du brauchst einen Mietpreisdeckel und du musst langsam anfangen, diese privaten Großwohngesellschafter wieder in öffentliche Hand zu geben.
Ja.
So, und dann hättest du materialistische Veränderung der Menschen. Du würdest dich um die Lebensmittelpreise kümmern, du hast die Möglichkeit, dich um die Mietpreise zu kümmern, um die Wohnsituation, du kannst dich um die Miete kümmern, du kannst dich um eine vernünftige soziale Absicherung kümmern, also Arbeitslosengeld. So, du musst mal wieder den Leuten klar machen, dass ein hohes Arbeitslosengeld die beste Waffe in den Händen der Arbeitenden ist. Wann immer du keine Angst haben musst, in die Arbeitslosigkeit zu fallen, musst du auch nicht jeden Scheiß akzeptieren, der dir irgendwie von deinem Arbeitgeber entgegengeworfen wird. Du musst die Scheiße dann einfach nicht mehr schlucken. Ja? Und dann kann das sowas sein wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, eben welche, in welcher Form man das auch immer umsetzen möchte. Ich glaube, dieses Wort ist auch ein bisschen verbrannt, weil wann immer es um Bedingungslosigkeit geht, dann wird so auf dem Wort herumgeritten. Und wenn du dann erklärst, ja, okay, so ganz bedingungslos ist es nicht, ne? Es müsste halt von Leuten, die es nicht benötigen, zurückgezahlt werden und kompensiert werden, dass wir das bezahlen können. Es geht ja im Endeffekt einfach nur um eine bedarfsdeckende Arbeitslosigkeitsabsicherung. Hm. Ne? Und um eine Kompensation im Niedriglohnsektor. Und auch das ist etwas, wo wir nur eine linke Lösung haben können. So, es kann nicht sein, dass Unternehmen mit einem niedrigen Lohn davonkommen und darauf setzen, dass das staatlich subventioniert wird. Das kann nicht sein.
Tja.
Das sind Lösungen, die wir brauchen. Und bei aller Liebe, da ist null Identitätspolitik dabei. Wir haben nicht den Raum und nicht die Kapazität und es ist auch nicht die Zeit dafür, dass wir uns jetzt als Linke hinstellen und irgendwelche identitätspolitischen Reden schwingen. Weil die Leute dazu keinen Bezug haben. Die haben da keine Eisen im Feuer, keine Pferde im Rennen. Die interessiert das nicht. Warum? Weil die Probleme in ihrem eigenen Leben haben, die zu lösen sind. Und die müssen angerührt werden.
Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen, wir haben ja bis Oktober Zeit, das Parlament zusammenzusetzen in Thüringen und so weiter. Ich bin sehr gespannt, Alter. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Ergebnis da sein wird und wie schlimm es wirklich ist. Weil alles das, was wir gesagt haben oder was ich gesagt habe bezüglich der Zukunft Thürings, ist halt immer noch ein bisschen Spekulation oder zumindest viel Spekulation, weil man nicht weiß, wie die Regierung zusammengesetzt sein wird, wenn das überhaupt funktioniert. Hast du noch abschließende Worte, die du loswerden willst? Weil wir sind schon wieder drüber.
Verlier nicht die scheiß Hoffnung. Ja, das ist, genau, das ist wichtig. Das ist das fucking Wichtigste. So, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo es easy ist oder wo es irgendwie so die einfachste Lösung zu sein scheint, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, die Nazis kommen wieder, alles cool. Aber das kann ja nicht, das kann ja auch keine Lösung sein. Ne? Wir müssen realistisch sein mit diesen Wahlergebnissen. Und ich glaube, also wir beide sind das. Ich habe es bei dir gesehen und ich weiß es bei mir. Das war zu erwarten. Es hätte noch schlimmer kommen können. So beschissen das klingt, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Was es jetzt gilt, ist, dass wir diesen 165.000. Weckruf dann auch endlich anfangen, ernst zu meinen und dass wir unser eigenes Ego in der Realpolitik, und damit meine ich wir Linke, mal ein bisschen schlucken und uns klar machen, dass wir vielleicht den Platz freimachen müssen für eine linke Partei, für linke Politik, die tatsächlich anfängt, Probleme zu lösen.
Ja.
Ja, das wäre mein Wunsch. Und dass wir nicht fest verhangen, einfach auf irgendwelchen Werten herumtreten, von denen wir irgendwie denken, dass sie sinnvoll sind, aber nicht funktionieren. Ja.
Gut, ja, das war's an dieser Stelle. Mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuholen. Ich danke dir fürs Dabeisein, Karl.
Ich danke dir.
Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Alman Arabica. Hast du schon gehört? Habt ihr gehört? Und dann bis nächste Woche. Ciao.